Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Damit einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Patientinnen und Patienten, ganz herzlich willkommen bei Ihrem Klinikenradio, heute wieder live aus unserem Studio hier in Bietigheim. Und wir freuen uns auch über die Zuhörer in Marbach, in Ludwigsburg, in Vaihingen-Enz, ja, und natürlich hier in Bietigheim. Wir haben heute einen ganz besonderen Studiogast. Den möchte ich einfach mal so beschreiben. Er ist Gärtner aus Leidenschaft. Er kann richtig zupacken. Ihm ist kein Baum zu hoch, kein Kürbis zu schwer. Und er ist der Direktor vom blühenden Barock in Ludwigsburg, Herr Volker Kugel. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen.
Schön, und danke, dass ich hier sein darf. Hat mich riesig gefreut.
Ja, und wir haben uns auch gefreut. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Hatten Sie einen schönen Tag heute?
Ich hatte heute einen wunderschönen Tag. Ich muss sagen, es war schön sonnig. Unsere 30 Gärtnerinnen und Gärtner noch verstärkt um 5 Aushilfen. Also gerade sind es so 35, haben heute geschwind, heute Mittag in 2 Stunden geschwind 15.000 Tulpen gepflanzt, die fast blühend aus Holland gekommen sind. Das heißt, ja, innerhalb von 2 Stunden hat man praktisch von brauner Erde plötzlich 15.000 Tulpen stehen da, so 3/4 aufgeblüht, noch ein bisschen knospig. Ja. Das sieht großartig aus.
Genau, bei dem Wetter wird es die Sonne das Übrige dann tun.
Ja, wir hoffen, dass es noch ein bisschen kühl bleibt. Wir wollen gar nicht, dass es jetzt gleich so hoch schießt.
Ja,
ja. Das soll richtig schön angenehm bleiben. Wochenende, Samstag wird es noch ein bisschen schwierig. Nächste Woche 15, 16 Grad, das reicht uns am Anfang. Und ja. Die Kolleginnen und Kollegen haben noch viel zu tun. Also nächste Woche sind nochmal ungefähr 60.000 Pflanzen auf dem Fahrplan. Also es gibt noch viel zu tun bis zum 20. März, bis wir dann wirklich eröffnen.
Herr Kugel, Sie sind seit 1997, wenn ich mich richtig informiert habe, der Direktor vom Blühbar in Ludwigsburg. Wie war eigentlich der Weg, bis Sie Direktor wurden?
Ja, ich sage bei der Gelegenheit, wenn ich gefragt werde, ab und zu, ich bin der einzige junge Mann in Baden-Württemberg gewesen, der überraschend Abitur hatte.
Ja.
Spaß beiseite, mein Papa hat mich gefragt im Februar des Jahres, als ich dann im Juli Abi gemacht habe, Junge, also auf Schwäbisch, mein lieber Sohn, was willst du mal werden oder was willst du denn mal beruflich machen?
Ja.
Und da habe ich gesagt, auf Schwäbisch, Vater, gute Frage. So, und dann, ich war nämlich ein bisschen naiv, außer Sport und ein paar andere Dinge hatte ich nichts im Kopf. Ich war ordentlicher Schüler, aber kein guter. Und dann war ich davon beseelt, Förster zu werden oder Landschaftsarchitekt. Ich wusste aber beides nicht, was es ist. Und dann hat mir der Mann im Berufszentrum gesagt, also Förster, pass auf, da werden 100 ausgebildet und einer wird genommen. Und da sage ich, ja, das mache ich nicht. Dann studiere ich Landschaftsarchitektur. Und dann hat er gesagt, pass auf, Kugel, dein Abitur 3,0, ab 1,1 kannst du studieren, dann sage ich, oh, liebe Leute, da bin ich ja Rentner, wenn ich zum Studium zugelassen werde. Ja. Dann sagt er, aber jetzt machen Sie doch eins, junger Mann, jetzt lernen Sie mal Gärtner. Und so habe ich mit 18 eigentlich den Tipp bekommen, erst mal Gärtner zu lernen, um zu gucken, ob mir das Ganze liegt. Und das war der Schlüssel eigentlich zu meinem beruflichen Leben, weil ich Gärtner gelernt habe, Spaß an dem Beruf gefunden habe. Aber vorher, ganz ehrlich, außer dass ich ständig meinem Vater, der kriegsversehrt war, Bein amputiert, im Garten helfen musste oder durfte, ja. Vorher hatte ich mit Gärtnerei nichts im Hut. Ich hatte ja nie geplant, irgendwie Gärtner zu werden. Ich habe aber so Spaß dran gefunden und das war die Eintrittspforte, sage ich mal, in diesen wunderschönen Beruf.
Ist das heute noch Ihr Traumberuf?
Es ist wirklich, ja, ist mein Traumberuf und ich bin nicht so künstlerisch angehaucht so richtig. Ich bin auch ehrlich gesagt technisch auch kein so ein Ass, also mit Physik und Chemie, also weiß nicht. Und dann, ja, so wenn ich jetzt um mich rumgucke, Steuerberater ist ein toller Beruf, aber wollte ich auch nicht, Rechtsanwalt auch nicht. Und also ich muss ehrlich sagen, wenn ich so rückblickend das anschaue, es ist ein Traumberuf. Später natürlich dann mit dem Studium, ist ja klar, weil ich bin dann studieren gegangen mit dem Abitur, habe aber wie gesagt 3 Jahre insgesamt als Gärtner auch gearbeitet. Nach dem Studium habe ich noch 3 Jahre im Gartencenter gearbeitet. Mhm. Ganz knallharter Job, wo man auch nicht sagen kann, also wenn der Kunde kommt und einen was fragt, da kann man nicht sagen, ich gehe mal und komme morgen wieder. Ich gebe ihm dann die Antwort, sondern der Kunde fragt und will eine Antwort. Und das war eine tolle Lebensschule für mich auch.
Sehr schön. Und wie sind Sie dann dazu gekommen, in Ludwigsburg sich zu bewerben? Oder wie ging das?
Da gab es nur eine Zwischenstation. Das war dann das echte berufliche Glück meines Lebens. Also erstmal habe ich gesagt, habe ich zufällig Abitur gehabt und bin durch den Berufsberater zum Gärtner geworden. Und dann war ich Gärtner, war ich Gartenbauingenieur und habe durch eigentlichen Zufall einen Job bekommen, den kein anderer wollte. Ganz lustig. Ja, ich sage das ganz offen. Ich war damals bei der Landesgartenschau in Pforzheim, habe ich mich beworben. Und dort hatte ich einen Job, schon sicher, der aber natürlich zwei Stufen niedriger war, wie das, was ich dann angeboten bekam. Irgendwann ruft mich abends einer an nach 2 Monaten, sagt, Kugel, wollen Sie unser Geschäftsführer werden bei der Landesgartenschau in Baden-Württemberg?
Aha.
Ich habe spontan ja gesagt. Und dieses Jahr war, ohne dass ich wusste, was ich mir da eingehandelt habe, das war dann auch die Entscheidung in meinem Leben, zu sagen, okay, ich traue mich das. Und ich habe das dann fast 8 Jahre lang gemacht, bei den Landesgartenschauen, Geschäftsführung. Mhm. Ich war bei 5 verschiedenen Landesgartenschauen,
ja,
pro Bürist oder Geschäftsführung, mit anderen zusammen, um Gottes Willen. Und das war natürlich dann beim Blüber, als die Stelle ausgeschrieben wurde, Anfang 1997, war das natürlich klar, da haben sich 225 Leute beworben. Da war mir schon klar, dass ich in der Endauswahl bin. Also dann mit dieser Erfahrung, 8 Jahre Landesgartenschau, ist auch nichts anderes wie das Blüber, nur wechselte jedes Jahr.
Ja, sehr gut. Also da kann man unterm Strich eigentlich sagen, man hat nicht den Bock zum Gärtner gemacht.
Man hat nicht den Bock zum Gärtner gemacht, aber man kann auch vielen jungen Leuten heute sagen, du kannst deine Karriere, du kannst vieles, vieles planen, aber es gibt immer noch Dinge, wo man einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein muss und dann auch mal Mut haben, ja zu sagen, obwohl man vielleicht sagt, oh mein Gott, mir ist 2 Tage später fast schwindelig geworden, jetzt werde ich Geschäftsführer, irgendwie geht's und man muss sich auch mal was trauen. Das ist eigentlich die Quintessenz.
Genau, draus. Man muss sich was zumuten und dann läuft es eigentlich, wenn man gut ist, läuft es dann ein bisschen, wenn man so nicht noch es. Irgendwo kleine Türchen hat, die einem dann die großen Türen öffnen. Klinikenradio Bietigheim, Ludwigsburg. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute einen ganz besonderen Studiogast, den Herrn Volker Kugel. Sie kennen ihn bestimmt vom Fernsehen her oder er ist Ihnen schon mal im blühenden Barock unterwegs begegnet. Also er ist nicht unbekannt, im Gegenteil, er ist sehr bekannt. Und wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, denn im Augenblick läuft ja der Vorverkauf für die Saison im Blühbar. Herr Kugel, wie läuft denn der Dauerkartenverkauf?
Da grinse ich wirklich freudig und freue mich, als ich die Zahlen noch abgeholt habe, bevor ich losgefahren bin hierher.
Ja.
Wir liegen gut auf Vorjahresniveau und wir hatten im letzten Jahr, 2014, ja, mit 40.000 verkauften Dauerkarten einen neuen Rekord.
Mhm.
Und bis jetzt, so wir haben gut die Halbzeit jetzt erreicht, liegen wir gleich auf und es ist ein ganz großartiger Erfolg. Also die Menschen lieben uns, die haben uns im Winter nicht vergessen. Das ist für uns immer ganz, ganz wichtig, dass wir es schaffen, auch wieder an die Gäste ranzukommen, die jetzt den Vorverkaufspreis nutzen, noch bis 19. März. Es gibt ja noch praktisch noch ungefähr 10% Rabatt für gegenüber dem Saisonpreis.
Ja.
Und
noch
bis 19. März besteht die Chance, die Karten zu kaufen.
Gut, und am 20. geht es dann los. Jetzt hatten Sie das vorhin schon mal angesprochen, aber ich glaube, die Zahl ist so beeindruckend, die sollte man einfach noch mal hören. Damit man auch eine Vorstellung hat, wenn man so durch die einzelnen Gassen und Sträßchen geht im Blühbar, wie viel Blumen und Zwiebeln werden denn an ihrem vorbestimmten Platz in die Erde gesetzt sein, wenn es losgeht?
Also insgesamt werden wir dann von Anfang März bis zum 20. 185.000 Pflanzen gesetzt haben. Die Kolleginnen und Kollegen, die Gärtnerinnen und Gärtner mit ihrem Kreuz, jeder mit den Händen, die er hat, zack, vorher wird gefräst, dann wird reingepflanzt.
Ja.
Also 185.000 Pflanzen, dann 60.000 vorkultivierte Tulpen, Narzissen und Hyazinthen, die wir zum Teil selber vorkultivieren. Und ich hatte es vorhin berichtet von meinem Glückserlebnis heute, wo die 15.000 plötzlich auf einen Schlag reinkamen. Wir lassen dann auch einen kleinen Teil in Holland kultivieren, die auf die Minute genau kultiviert werden. Also 185.000 plus 60.000 sind 245.000 Pflanzen, die bis zur Eröffnung alle gepflanzt sein werden. Und das ist eine richtige Menge.
Also ich glaube, meine Damen und Herren, das sollte man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Weil wie gesagt, man stolziert einfach so dadurch und erfreut sich an der Farbenpracht. Aber was da Arbeit hinter steckt und wie viel es in Wirklichkeit sind, haben wir jetzt ja nun gehört. Wer legt es eigentlich fest, wo und was gepflanzt wird?
Ja, das ist so, dass wir, das ist eine Teamarbeit. Einmal haben wir natürlich die jahrelangen Erfahrungen unserer Kollegen, aber wir haben auch eine Landschaftsarchitektin, die Birgit Rosenberger-Rausch aus Thalheim, hier gleich ums Eck, bei Heilbronn, die ich persönlich von der Landesgartenschau noch kenne. Übrigens, die Frau macht auch sehr viele der Beete an den Ortseingängen von Ludwigsburg.
Aha.
Die gestaltet die,
Kann
ich sagen, habe ich hier hergebracht, auch nach Ludwigsburg. Und sie macht ungefähr, ja, ich würde mal sagen, 60-70% der Planungen und 30% machen wir selber aus unserem Erfahrungsschatz. Das macht unser technischer Leiter Frank Weber. Und das ist eine gute, tolle Zusammenarbeit. Das heißt, wir machen immer wieder auch neue Sachen. Also die Leute, wir wollen ja nicht 15 Jahre immer das Gleiche machen, das würde langweilig, sondern wir versuchen immer wieder jedes Jahr neue Schwerpunkte zu setzen. Und das machen wir aber so behutsam, dass keiner verschreckt wird. Letzten Jahre haben wir sehr gute Resonanz drauf bekommen.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie dafür?
Also wir haben in der Ausführung offiziell, also rein nach dem Stellenplan 30, die sind auch besetzt. Und jetzt kurz vor der Eröffnung haben wir nochmal uns ein paar Aushilfen dazugeholt, weil einfach die Arbeit halt so viel ist. Also wir sind momentan, glaube ich, mit Praktikanten und Aushilfen 35 Gärtnerinnen und Gärtner. Ich glaube, wenn wir es genau aufschlüsseln, ich glaube 5 Frauen und daneben 30 Männer. Aber ich bin froh, dass wir wirklich wieder bei 5 Frauen sind. Das tut dem Betriebsklima unheimlich gut.
Ja, das glaube ich. Sie haben ja auch Blumenornamente, also vor dem Schloss. Ich war neulich drin und da habe ich also gesehen, die aufgehäufelten Erdhügel und davor standen also in Kisten, ich glaube Tulpen waren es, irgend so etwas. Diese Ornamente, werden die jedes Jahr neu gestaltet und festgelegt oder ist es eine Vorgabe, die sind immer so?
Nee, die sind nicht immer so, sondern das macht unser technischer Leiter in der Regel. Diese Schnörkel macht er selber, da hat er historische Vorbilder und macht es immer jedes Jahr so ein bisschen anders. Und in der Mitte machen wir ja direkt vorm Schloss, für die meisten, ich meine, hier aus der Region werden es kennen, zwischen dem großen See mit der Fontäne und dem Schloss gibt es dann noch eine große Sonderausstellungsfläche mit 400 Quadratmetern, wo wir richtig auch flächig noch pflanzen. Und das wird dann zu den barocken Gartentagen Anfang Mai, also am 30. April bis 3. Mai, wird es dann eine Sonderausstellung Bella Italia. Da kommt dann Italien auf diese Fläche. Wenn diese Frühlingsblumen irgendwann dann mal verblüht sind, die sind ja Ende April dann ja mit ihrer Pracht beendet, dann geht es gleich nochmal weiter mit Bella Italia. Wir nutzen die Fläche praktisch doppelt.
Kommen dann auch die Gondeln, oder?
Ja, die Gondel kommen, das machen wir lieber nicht. Da gab es mal von mir, der Vorgänger hat da mal direkt in Venedig eine Gondel gekauft und die schwamm dann, glaube ich, nur eine Nacht. Am nächsten Morgen war sie auf dem Grund des Sees abgesoffen. Da lassen wir lieber die Finger davon.
Ja, genau. Die Leute können sich's ja vorstellen, die waren bestimmt alle schon mal in Italien. Genau, meine Damen und Herren, und Sie hören uns heute live bis 20 Uhr und unser Studiogast ist ein ganz besonderer, der Herr Volker Kugel. Und trotz der Zeit, denn die Eröffnung vom Blühbar steht ja am 20. an, trotzdem hat er sich die Zeit genommen, ist zu uns und zu Ihnen natürlich gekommen, um ein paar Fragen zu beantworten und uns zu berichten, was es Neues aus dem Blühbar gibt. Tja, Herr Kugel, wir hatten es gerade mit den Pflanzen, die also nun alle in die Erde kommen, damit man sich an der Farbenpracht erfreuen kann, wie immer. Gibt es auch was Neues im Märchengarten?
Ja, im Märchengarten, da haben wir letztes Jahr und vorletztes Jahr richtig kräftige Neuerungen gehabt, auch nochmal mit dieser Vervollständigung von der
Hänsel und Gretel und so.
Ja, die Nummer mit Wilhelm Busch-Szenen, ja, mit dem Müller, wo die Jungs da... Ja, wie die Bolde, wo die ja plötzlich gemahlen werden in der Mühle und gar nicht so glücklich aussehen. Ne?
Ja.
So, und dann haben wir dieses Jahr, machen wir den Lehrer Lempel nach 15 Jahren schon wieder neu. Der wird also ganz erfrischt, das wird ganz neu gemacht. Okay. Da waren die Figuren ziemlich abgenutzt, die Technik so ein bisschen schlecht.
Ja.
Jetzt machen wir es neu. Dann wird es für die, ich glaube, eine große Sensation wird sein, dass wir bei der Hexe, bei dem Hexenhaus, Knuspuck, Knuspuck, Knäusle, wer knabbert an meinem Häusle, dort den original alten Zaun wieder machen, wie 1959 von Tschöchle.
Ja.
Der wurde irgendwann weggeschmissen und den haben wir mit Bildern, uns rekonstruiert. Mit einem Kunstschlosser machen wir das. Unsere Kerstin Paulsen, unsere künstlerische Beraterin, die hat jetzt das Ganze entworfen und das wird großartig werden. Also da, und dann haben wir natürlich im Märchengarten was ganz Neues für alle, die mal eine Pause machen wollen. Gibt's dort, wo der Imbiss Kochtöpfel ist, dort gibt es eine Glasüberdachung, wo man mal ein bisschen wettersicherer sitzen kann und sich nicht bei 3 Tropfen Regen unter so einen Schirm retten muss, sondern da gibt es eine richtig große, 200 Quadratmeter große Glasüberdachung, wo man auch mal sitzen kann, wenn es bisschen mehr regnet.
Da kommt ja kein Regen.
Ja, kommt kein Regen. Und dann noch was im Märchengarten. Wir haben noch was getan an der Marbacher Straße, wo wir ja 30.000 bis 40.000 Autos im Tag haben. Dort haben wir eine Lärmschutzwand, Sichtschutzwand, die jetzt gerade momentan von den Kollegen auch mit 500 Schlingpflanzen bepflanzt wird.
Aha.
Die haben wir gemacht, die Lärmschutzwand, um einfach innen drin ein bisschen die Straße auszublenden. Und ich muss sagen, ich habe es heute Mittag noch um drei ausprobiert. Es ist wirklich eine Oase der Ruhe. Man glaubt es nicht. 3,50 Meter hohe Wand,
was später das ausmacht. Begrünt,
was das ausmacht. Und ja, da werden sich die Gäste auch wieder einfach bei uns wohler fühlen, als das vorher der Fall war. Also das heißt, es geht im Kleinen und im Großen immer was.
Also gut, Augen auf und man wird Neues entdecken. Ja, Herr Kugel, jetzt muss ich Sie aber mal in dem Zusammenhang etwas fragen, was ja leider sehr unangenehm war. Ich glaube, es war vor 2 Jahren mit der Randale bei einer Märchenfigur.
Hm.
Richtig?
Däumelinchen
war es, ja. Ja, genau. Man hat aber leider nichts mehr davon gehört. Sie wollten ja sehr energisch der Geschichte nachgehen. Aber ich glaube, da ist irgendwo dies im Sande verlaufen, oder?
Ja, ich muss sagen, das war eine ganz ungute Geschichte. Es waren ja im Jahr 2012 war das wahrscheinlich zwei junge Rotzlöffel, ja, die wir schätzen die so auf 10 bis 12, der eine 10, der andere 12, 13, die auf einem Video ganz vage zu erkennen waren.
Mhm.
Und jetzt haben wir wirklich der Polizei da auch zu verdanken, dass die Polizei ist in alle Schulen gegangen und hat dieses Video in Ludwigsburg mal gezeigt, wer die Jungs kennt. Und klar, man hatte nicht halt die ganz exakt gesehen, aber man hat sie schon gesehen.
Mhm.
Und es war halt so, diese Situation in den Schulen hat leider nichts ergeben.
Mhm.
Und dann haben wir natürlich aufgerufen, sich zu melden. Und es hat sie auch, keiner hat den anderen verpfiffen, sagen wir es mal ganz offen.
Ja.
So ist die Sache im Sand verlaufen, aber was mich ganz arg im Herzen auch berührt, wie groß die Anteilnahme war,
ja,
auf diesen eigentlich blöden Akt da, wo die Jungs praktisch in dem Däumelinchen randaliert haben und du kannst nicht nachvollziehen, warum,
ja,
aber wir haben es abgehakt und zu den Akten legen müssen, einfach, wie gesagt, trotz, dass die Polizei sich gewaltig angestrengt hat, also kein Ergebnis. Wir hatten immer noch gehofft, dass der eine den anderen vielleicht verpfeift und schlechtes Gewissen kriegt, aber ist leider nicht der Fall. Ich sage jetzt mal so, abhaken oder wie sagt der Sportler, Mund abwischen und weiter.
Und weiter. Ja. Haben Sie denn Sicherheitsvorkehrungen getroffen, dass sich solche Dinge eigentlich nicht wiederholen?
Ja, wir haben Dienstpläne verändert und es werden jetzt wesentlich häufiger Rundgänge gemacht.
Mhm.
Wir haben die Kameras, sind alle neu und die Kameras sind jetzt scharf, und zwar, das sind jetzt HD-Kameras, und wenn jetzt da drin einer was macht, dann werden wir ihn erkennen, dann werden wir ein gestochen scharfes Bild haben. Das hatten wir damals eben nicht, weil wir da die Auflösung in den Kameras nicht hatten.
Ja.
Und wir haben auch den Personaleinsatz unbemerkt von der Besucherschar einfach verdichtet. Und ich denke mal, ausschließen kann man es ehrlich gesagt nie, aber am besten ist irgendwie, man appelliert einfach an die Eltern auch, und wir sind halt der Meinung, dass es damals so war in den Ferien, dass die Jungs allein unterwegs waren. Die sind irgendwo bei der Oma in Ludwigsburg gewesen und sind allein unterwegs gewesen. Ja. Und die haben halt da ihr Mütchen gekühlt und so war es halt. Aber wie gesagt, wir sind besser aufgestellt als damals, aber leider lässt sich sowas nicht 100% vermeiden.
Drücken wir die Daumen, dass solche Vorfälle in diesem Jahr nicht passieren, und machen jetzt erstmal wieder Musik, bitte. Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, wir haben 18 Uhr und 46, meine Damen und Herren, und noch Zeit bis 20 Uhr, uns mit unserem Studiogast zu unterhalten, der heute Herr Kugel ist, vom Blühbar in Ludwigsburg. Herr Kugel, am 20. geht's wieder los in die neue Saison, und jetzt frage ich Sie einfach mal, wo kommen denn die ganzen Themenideen her und zustande? Haben Sie da Mitarbeiter oder mal einen Geistesblitz, oder wie läuft das?
Ja, ich denke, da alles gemeinsam. Also ich habe eine tolle Mannschaft, muss ich wirklich sagen. Die Gärtnerinnen und Gärtner habe ich vorhin schon gelobt, kann ich immer wieder nur loben. Ich habe bei mir im Büro eine tolle Mannschaft, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und ab und zu, ich sag mal so, muss man einmal miteinander vielleicht sogar einen Riesling trinken.
Ja.
Sich mal irgendwo hin zurückziehen und einfach mal anfangen zu spinnen ein bisschen. Also einen Zettel nehmen dann, nicht vergessen aufschreiben.
Ja.
So, der Engländer nennt das Brainstorming. Also einfach mal auch verrückte Sachen überlegen. Und
irgendwas bleibt immer hängen.
Genau, normal werden sie von selber. Ich habe einen guten Bekannten gehabt, der immer gesagt, habt große Ideen, klein werden sie von selber.
Ja. Ja.
Aber wer nie große hat, der kriegt da nichts hin.
Richtig.
Und das ist immer so eine Mischung. Wenn man überlegt, wie sind wir ausgelacht worden für die Kürbisausstellung? 1999 waren wir in der Schweiz, und da hat uns der Jens Eisenmann von Rielingshausen hat uns die Idee gebracht, könnt ihr nicht mal da, wo ich Praktikum mache, der hatte damals in der Schweiz ein Praktikum gemacht, nicht, die machen eine Kürbisausstellung, macht das doch mal. Und da haben wir 2000 die erste Kürbisausstellung angekündigt. Die Leute haben sich fast tot gelacht. Dann haben wir die erste gemacht. Dann haben sie gesagt, hey, das machen die 2 Jahre. Dann ist die weg. Ist die wieder jetzt weg. Haben wir die 16. Und die wird immer erfolgreicher. Wir waren letztes Jahr, die 15. war die erfolgreichste, die wir hatten je. Ne? So, und das sind auch Ideen, wo man sagen muss, das sind glückliche Zufälle, auch die richtigen Partner zu haben. Aber man muss auch Mut haben, sowas mal durchzuziehen und auch mal abzuchecken, ob die Leute das mögen und
ob es angenommen wird.
Und unsere Schweizer Partner sind vorletztes Jahr mit der Idee gekommen, die Strohwelten zu machen, also mit dem Stroh zu spielen, mit diesem landwirtschaftlichen Gut, mit diesem Kulturgut, Getreide. Ja, ja. Ja, großartig angekommen zum Start über Ostern, und das machen wir dieses Jahr natürlich wieder. Diesmal unter dem Thema Landleben, da gibt es dann Schlepper zu sehen, da gibt es Tiere, Kühe, Rinder. Es wird richtig gut, ist gerade im Aufbau. Das sind also Ideen, die man einfach gemeinsam hat, in dem Fall unser Schweizer Partner. Und wir haben gesagt, jawohl, das ist genau es. Gut, das ist das Frühlingsthema.
Vor allen Dingen auch fand ich es gut, aber wir kommen noch drauf, fand ich es auch sehr gut, dass man mit diesem Thema die Jugend wieder an das Ganze heranführt. Also zum Beispiel, wie hat man früher gedroschen? Waren ja auch solche einzelne Tage, wo man zuschauen konnte, wie gedroschen wird und dies gemacht wird und jenes. Also ich fand es sehr interessant, vor allen Dingen hat mir sehr gut die Kirche gefallen. Also das war der absolute Hingucker
Die Strohkirche, ja, die Strohkirche. Großartig. Und ich meine, dieses Jahr, wir machen dann Backen mit Backen, also das Korn, was auf dem Stroh ja dann steht oder stand irgendwann, dann machen wir Backgeschichten, wir machen dann Vorträge über verschiedene Getreidesorten, auch urtümliche Getreide. Und dann gibt es am 12. April, ganz lustig, wir nehmen uns auch nicht ganz ernst, ehrlich gesagt, dann gibt es dann die Deutsche Meisterschaft im Strohballen-Weitwurf, die kleinen Strohballen, und die Deutsche Meisterschaft im Stroh-Rundballen-Wettrugeln. Also das heißt, man rollt die Dinger über eine Strecke und wer der Schnellste ist, wird Deutscher Meister. Nicht ganz ernst gemeint.
Wird Deutscher Strohballenmeister. Ja. Also wir reden von keinem Ballen heute, meine Damen und Herren. Herr Kugel, wir sind mittendrin und Sie dürfen gerne mal allen Zuhörern und auch uns hier im Studio erzählen, auf welche Veranstaltungen dürfen wir uns denn in diesem Jahr freuen?
Ja, also die Eröffnung haben wir erwähnt, 20. März, dann geht's los mit der Strohausstellung, mit unserem Strohfestival. Das geht bis 26. April. Mhm. Und dann geht's nahtlos in die barocken Gartentage über, das heißt über 30. April bis 3. Mai, 4 Tage, 160 Aussteller, alles rund um den Garten. Da muss ich dazu sagen, für alle, die öfter mal SWR Fernsehen gucken, da wird am Sonntag, 3. Mai, von 16 bis 18 Uhr eine 2-stündige Live-Sendung vor Ort geschaltet, mit Michael Entwerbes. Ich bin auch ein bisschen dabei, aber Michael Entwerbes ist der Moderator, Sonja Schrecklein, die Moderatorin, ist auch dabei und ich mache auch so eine kleine Rolle. Also Gartentage wird großartig. Dann haben wir gleich die Straßenmusiker über Pfingsten. Das ist der 22. bis 24.5., also Pfingsten, Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm. 40 Straßenmusikbands oder Künstler aus der ganzen Welt, 3 Abende lang, großartig. Und dann vielleicht noch das erste Halbjahr, der im Juni, 5. bis 7. Juni, Retro-Klassik mit Barock, edle Oldtimer.
Ja.
Und dann, sagen wir mal, haben wir die Halbzeit schon geschafft. Am 4.7. haben wir das Musikfeuerwerk, das große Musikfeuerwerk mit bombastischer Musik und einem traumhaften Feuerwerk. Einer der schönsten Feuerwerksplätze in Deutschland, sagt unser Feuerwerk.
Von der Kulisse her, von allem.
Und das ist schon mal, da sind wir schon mal im Juli praktisch.
Ja, dann mache ich gerade weiter. Ich habe mir es notiert. Dann kommt das Märchenfest, der Lichterzauber und dann die Kürbisausstellung. Unter welchem Motto steht denn die in diesem Jahr? Können Sie das schon verraten?
Ja, das darf ich verraten. Da geht es ums Fliegen. Aber Fliegen, aber das darf man nicht auch zu ernst nehmen. Wir machen das ja alles nicht so, dass wir Welt verbessern wollen oder so mit dem Finger zeigen wollen, sondern Fliegen heißt, eine Fliege kann das sein, was man beim Smoking oben rum hat. Eine Fliege kann natürlich das sein, was rumfliegt in der Stube, und Fliegen, das Motto stimmt natürlich genauso fürs Flugzeug. Ja. Und auch der Schneider von Ulm ist auch geflogen, zwar nicht so weit, sondern eher tief. Also es geht praktisch.
Und über eine Treppe kann man
auch
fliegen.
Über eine Treppe kann man auch, über eine Bananenschale auch. Ja. Also das wird das Thema sein. Es werden ganz, ganz lustige Objekte mit Kürbissen wieder geschaffen zum Thema Fliegen. Vom 4. September dann bis zum Saisonende, dieses Jahr richtig lang. Ich hoffe, es schneit nicht, weil wir sind dieses Jahr am 8.11. erst fertig, weil da die Herbstferien enden. Also 4.9. bis 8.11. Kürbisausstellung wird großartig.
Ja, dann kommt dann doch das Kürbiswiegen dazu und die Kürbisregatta. Und meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur empfehlen, Sie sollten das mal besuchen. Ich kann aus eigener Erfahrung erzählen, mich interessiert es immer unheimlich, wenn man schon Wochen vorher durchs Schloss geht und einfach mal zuschaut, wie diese einzelnen Figuren und so weiter entstehen. Holzgerippe, die ganzen Kürbisse, wie sie angetackert werden und. Also das ist unheimlich interessant und dann sieht man später das fertige Objekt dort stehen und kann sich ein bisschen reinversetzen. Also ganz tolle Idee.
Absolut. Und die Kolleginnen und Kollegen machen das auch inzwischen mit einer Fingerfertigkeit. Diese Kürbisse im Stiel, die werden halt durchgebohrt, die kleinen süßen Kürbisse. Ja. Und dann kommt von hinten ein Kabelbinder durch und dann wird es auf so einen Hasendraht hinten reingeklemmt. Und ich habe das mal probiert. In unserer Sendung Grünzeug im SWR Fernsehen, ja. Übrigens samstags immer 18.15 Uhr, mache ich mal unverschämt Werbung.
Ja, gerne, gerne.
Und da haben wir das mal schon mehrfach gemacht und ich habe mal probiert, das zu machen und dann haben die nur gegrinst und sagen, ach Gott, ist der langsam, wenn wir so langsam
wären, nie fertig.
Dann müssten wir schon an Weihnachten im Vorjahr anfangen, das Ding aufzubauen, ja. Wenn alles so langsam wären wie der Kugel, aber
Man kann nicht alles können, Herr Kuhn. Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg. 19 Uhr ist es genau, meine Damen und Herren. Also noch eine Stunde dürfen wir uns mit dem Herrn Kugel vom Blühbar in Ludwigsburg unterhalten. Herr Kugel, Sie haben gerade mal aufgezählt, welche Veranstaltungen in diesem Jahr die Besucher erfreuen sollen. Hat man mal eine Statistik gemacht oder so? Welche der Veranstaltungen hat die meisten Leute angelockt?
Ja, also klar ist, ist eindeutig, die Kürbisausstellung dauert halt 8 Wochen. Die hat natürlich mit über 180.000 Tagesgästen, also wir reden nicht von Gästen mit Dauerkarte, die oftmals in der Kürbisausstellung dreimal die Woche kommen, da haben wir so viele Dauergäste. Aber wir reden nur mit Menschen, die praktisch Gästen, die kommen in der Kasse ein Ticket lösen, sind 180.000 in 8 Wochen. Wahnsinn. Aber dann ist natürlich schon die zweite Veranstaltung letztes Jahr, 2014, das Straßenmusikfestival, da hatten wir über 30.000 an 3 Abenden. Und das war wirklich letztes Jahr so, dass da hatte ich Gänsehaut am Schlussabend, wenn man dann wirklich vorne vorm Schloss auf der Bühne steht, da sind 8.000 Leute am ganzen Schluss um 11 Uhr.
Wir wollen den Sieger haben.
Und ich kriege da inzwischen, früher hatte ich Angst, heute kriege ich Gänsehaut, wenn ich da oben stehe, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ja. Also für die Dann haben wir eine Veranstaltung, das Musikfeuerwerk, das hat in einem Abend 13.000. Also das ist halt bei uns immer auch abhängig, wie
lernen die Veranstalter,
wetterabhängig. Auch das Musikfeuerwerk hatte letztes Jahr guten Erfolg. 2013 war das besser, da waren wir letztes Jahr ein bisschen mit dem Wetter schwierig. Da erwarten wir auch wieder 13.000. Also ich sage mal so, unerreicht bleibt jetzt bei der Kürbisausstellung 2014, letztes Jahr ein Feiertag, es war der 3. Oktober, da hatten wir insgesamt 17.000 Gäste im ganzen Tag. Die wechseln ja dann auch, ist ja klar, weil die morgens um 10 kommen, die gehen ja wieder heim dann. Aber es war schon ein Wahnsinn und es war wirklich so ein tolles Erlebnis, da dabei zu sein. Es war tolles Wetter, die Stimmung war sensationell, irgendwie gar keine unangenehmen Vorfälle. Und so macht das Arbeiten Spaß. Und dann haben wir eine Woche später den Weltrekord größten Kürbis der Welt gehabt. Ja. Das war auch nochmal ein Highlight.
Auch nochmal, also das sind ja immer Brummer, wenn man die da sieht. Aber gut, das ist natürlich auch für viele und die sich da reinschmeißen wollen und sagen, ich will auch mal züchten und dann natürlich den Samen nachher. Aber gut, okay, ist ja nicht so einfach. Ja, Herr Kugel, jetzt ist mir da noch etwas eingefallen, das werden Sie mir sicher beantworten können. Wurde eigentlich nach Ihnen schon mal eine Blume benannt?
Nee, und ich glaube, das ist auch gut so. es ist so, ich gehe jetzt so leicht auf 60 zu, nach Mitte 50. Und ich denke mal, wenn ich mal dann in 30 Jahren irgendwann dann vielleicht noch ein bisschen älter bin, dann kann man das mal überlegen. Aber nach mir wurde nichts benannt, weil es ist ja so, man müsste ja praktisch eine Neuzüchtung nach jemandem benennen. Weil Züchtungen können ja nach Menschen benannt werden. Also Rosen, ich sage mal die berühmte gelbe Helmut Schmidt zum Beispiel. Ja. Ja. Das wird aber hoffentlich nicht passieren, solange ich lebe, weil da bin ich eigentlich auch zu dankbar dafür, meinen Job machen zu dürfen. Ich finde nicht, dass ich wichtig bin. Und vielleicht kann man mal eine Weißwein-Cuvée nach mir benennen. Aha. Das wäre auch nicht schlecht. Volker, Weißwein-Cuvée Volker, muss ich mal vielleicht mit einem oder anderen Winzer reden. Aber da definiere ich mich nicht. Ich bin da zu bescheiden eigentlich auch dazu, als dass ich das wollte.
Also gut, vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht arbeitet ja schon jemand dran und Sie werden überrascht. Ja, die nächste Frage an Sie, da Sie ja nun wirklich mit der Natur leben, sprechen Sie eigentlich auch mit Blumen? Also wenn Sie durch die Gänge gehen und sehen da schöne Blüten und alles, sprechen Sie auch mal mit denen?
Ja, ich habe schon, eigentlich privat habe ich schon einen Hang zur Esoterik, ab und zu mal habe ich kennengelernt, aber ich sag mal, mein Umgang mit Pflanzen ist eher praktisch technisch. Also
zu lang und was draus machen.
Ja, genau. Also ich bin da weniger jetzt dieser romantische Typ, der dann die Pflanze streichelt, sondern ich glaube, dass ich ganz gut mit der Schere umgehen kann. Das ist übrigens etwas, was viele unserer Zuhörer hier beim Gesundfunk, glaube ich, auch nicht so gerne machen und beim SWR Fernsehen und beim Radio genauso. Da gibt es viele, wenn man da erzählt, wie man kräftig, mutig zurückschneidet, ja, da kriegen viele dann irgendwie Panik. Und da bin ich schon eher der praktische Typ, nicht so der Pflanzenesoteriker. Wobei die, die es machen, ich glaube, die machen es richtig und die nehmen sich ihre Pflanzen an, finde ich auch alles gut, aber ich bin der Praktiker und eine Pflanze braucht Wasser, Dünger, Licht und ab und zu dem Gärtner seine Schere und dann wächst sie.
Also die Schere, ich habe da so manche Sendungen gesehen, also da habe ich doch im Himmel zwischen, da kommt doch nichts mehr raus, aber gut, es ist ja eines Besseren belehrt worden. Ja, und da sind wir schon bei Ihrer SWR-Reihe, Kugel kommt. Ich meine, Sie werden ja bestimmt jede Menge Post bekommen und sagen, lieber Herr Kugel, helfen Sie uns in unserem Garten. Und nach welchen Kriterien suchen Sie dann die Dinge aus?
Ja, wir suchen das gemeinsam aus. Unser Regisseur, der in Berlin sitzt übrigens, eine Produktionsfirma von Grünzeug sitzt in Berlin. Wir sortieren die Anfragen. Und wichtig ist für alle, die sich auch hier jetzt mal bewerben wollen bei Kugel kommt, es gibt auf der Homepage vom SWR so einen Button, da kann man anklicken, zwei Sätze schreiben, um was es geht. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel schreibt, der Kugel soll mir mal meine 1000 Quadratmeter große Gartenfläche umgraben, ja, dass er mal ein bisschen müde wird, ne? Dann sage ich, okay, also das schaffen wir in 3 Stunden nicht. Wir sind in der Regel 3 bis 3,5 Stunden da zum Drehen.
Ja.
Wir haben da wirklich schon viele Dinge geschafft. Also, Entschuldigung, wir haben schon 40, 50 Quadratmeter Flächen bepflanzt miteinander und wir haben schon Bäume gerodet, wir haben Sträucher und Bäume und sonst was gepflanzt. Aber man kann jetzt nicht sagen, mein Reihenhausgarten macht den mal in 3 Stunden fertig. Ja. Also, es müssen vernünftige, überschaubare Probleme sein, mal eine Rose zurückschneiden oder mehrere, einen Hausbaum zurückschneiden, ein Staudenbeet neu anlegen. Öfter geht es um Schädlinge, bei Rhododendron, es geht um Rasen zum Beispiel, ja. Vertikutieren, Rasen düngen, Rasen mähen, das kann jeder. Aber es müssen überschaubare Probleme sein. Wichtig ist, wer sich bewirbt und auch selber vielleicht kein Internet hat, am besten per Internet, vielleicht Kinder, Enkel fragen, immer ein kleiner Text dazu, was gemacht werden soll und ein paar Bilder, dass wir es uns auch vorstellen können, wie es da aussieht. Und dann geht es oft schnell. Es gab schon Leute, die haben sich montags beworben in der einen Woche und 2 Wochen später waren wir da. Also das kann ganz schnell gehen.
Also meine Damen und Herren, wenn Sie wieder gesund aus dem Krankenhaus entlassen werden und sagen, also im Moment geht es bei mir leider nicht aus gesundheitlichen Gründen, das wäre ein guter Anlass, einfach mal dem Herrn Kugel zu bitten und zu sagen, helfen Sie mir, Herr Kugel. Und ich glaube, er ist der Letzte, der das nicht tun würde. Also schauen Sie ins Internet, SWR, Kugel kommt und Sie werden staunen, wie schnell er bei Ihnen sein kann. Da gibt es doch bestimmt aus dieser ganzen Reihe die eine und die andere lustige Anekdote. Haben Sie da gerade eins oder sollen wir erstmal Musik machen?
Nee, eine, die machen wir noch schnell. Die kommt in meine Memoiren. Wir waren vor 3 Jahren bei einer Familie, ich sag nicht wo, ich sag nicht wer. Wenn Sie jetzt zuhören würden, würden Sie wissen, wen ich meine. Die Frau, eine ganz sympathische Mit-50erin, hatte sich beworben und wir kamen dann dahin und diese Frau hat sich abends einen so furchtbaren Hexenschuss geholt bei irgendeiner Bewegung, dass die wirklich quasi regungslos auf ihrem Sofa lag und konnte nichts machen. Jetzt kamen wir dahin, morgens um 9 Uhr, wie ausgemacht. Der Mann, ebenfalls Mitte 50, sagt, ja, ja, alles gut, aber ich sag nichts in die Kamera. Also ich sag nichts vor der Kamera, überhaupt nicht. Mhm. Dann habe ich den mal ganz sanft oder auch nicht sanft auf die Seite genommen und habe gesagt, sieh, wir sind jetzt 70 Kilometer mit diesem kleinen Blumenauto gefahren. 4 Mann, Kameramann, Tonmann, Redakteur, Regisseur sind zu Ihnen gefahren. Ihre Frau liegt da drin mit Hexenschuss. Und jetzt werden Sie in diese Kamera etwas sagen. Und Sie machen das, was Ihre Frau, um was Ihre Frau sich beworben hat. Und dann hat er mit aller Mühe und mit aller Not hat er das dann gemacht. Und er hatte so feuchte Hände, der war wirklich ein Nervenbündel. Aber wir haben dann gesagt, wir brauchten nur zwei Sätze von ihm, weil man kann ja nicht in den Garten kommen, dann ist da keiner, ne? Und das war aber, für mich ist das großartig, wo ich sage, okay, da war die Frau die Mutige und der Mann
hat gekniffen.
Er war so ein richtiger Kneifer und die Story, die vergesse ich nicht. Und er war dann am Ende auch so dankbar, dass wir ihn quasi gezwungen haben, es zu tun. Und seine Frau war dann auch wieder friedlich. Aber das sind so Storys, die vergesse ich mein Leben nicht.
Haben Sie denn eigentlich auch mal wieder Reaktionen gehört von den Leuten, wo Sie waren, die gesagt haben, Mensch, Herr Kugel, in diesem Jahr, Sie haben toll geschnitten, obwohl ich es gar nicht so tief haben wollte, aber es ist alles sehr schön geworden und wir danken Ihnen nochmal dafür.
Ja, das gibt's zum Glück oft. Wir waren öfter auch schon in den Gärten zum zweiten Mal. Es geht da mal was schief. Ich habe zum Beispiel vor 8 Wochen kam die Sendung, da haben wir eine Pflanze umgepflanzt. Ein Vogelbeerbaum, der war so 8 bis 9 Zentimeter dick im Durchmesser, also richtig dick wie eine Sprudelflasche. Und den haben wir umgepflanzt, da hat sich dann rausgestellt, das war ein unterirdischer Ausläufer und der hatte fast keine Wurzeln. So, und jetzt muss ich natürlich sagen, da haben wir aber in der Sendung gesagt, wir haben den ausgegraben, der hatte ein paar feine Faserwurzeln, der Rest war so ein, wie so ein Krückstock. Ja, und dann haben wir den eingepflanzt und da muss ich sagen, ob das klappt, also da braucht man ein bisschen Unterstützung von oben. Das gibt auch Dinge, die einfach mal schief gehen. Wie im Garten. Es kann auch mal was schief gehen und da muss man sich auch dazu bekennen und nicht hier irgendwie verschweigen, sondern aber in der Regel klappt es. Und wir haben zum Beispiel eine Sache gemacht, da war eine Kamelie fast am Sterben. Ja. Und die habe ich radikal zurückgeschnitten. Die hat Rhododendron-Dünger bekommen. Die haben wir zurückgeschnitten, die haben wir gesagt, bisschen wässern. Und dann hat die Frau uns ein Jahr später ein Bild geschickt, dass die Kamelie plötzlich wieder neue Blätter hatte, dunkelgrüne, richtige Blätter und wunderschöne Blütenknospen. Und da geht einem das Herz auf.
Ja, das glaube ich, ja, wenn man seine Arbeit dann so wieder sieht. Die Hildegard Knef, Hildchen, mit dem Titel Für mich soll's rote Rosen regnen. Tja, Herr Kugel, jetzt mal eine Frage an Sie. Wie sieht es denn eigentlich in Ihrem eigenen Garten aus und wer ist dafür zuständig?
Ja, in unserem Garten, in Weißer Flacht, ich wohne ja nicht in Ludwigsburg, sondern ein paar Kilometer weg im Kreis Böblingen, das sieht's ja ganz handgemacht aus. Ich bin dafür zuständig, meine Frau sagt ganz klar, jetzt habe ich einen Gärtner als Mann, jetzt soll er das auch machen, also gnadenlos, und da hat sie auch recht. Ja. Wir haben einen Garten an der Südseite, brutal der Sonne ausgesetzt, und den habe ich mir so gebaut, dass er möglichst pflegeleicht ist, aber auch bunt, jahreszeitlich, immer wieder wechselt. Also wir sind eigentlich ganz happy und wir haben auch das Glück, dass wir am Rand von einem Landschaftsschutzgebiet wohnen. Also hinter uns ist Landschaftsschutzgebiet, da steht ein Häuschen, da stehen Stauden, da stehen Rosen und ein kleines Gemüsegärtchen mit ein paar Quadratmetern mit Tomaten und ein bisschen Radieschen und 2, 3 Kohlrabi ab und zu. Und das ist dann, und ansonsten muss ich halt gucken, wie ich das zeitlich reinkriege mit der Pflege, aber das kriegen wir hin. Und wie gesagt, meine Frau hat inzwischen gelernt, perfekt, wenn Pflanzen Durst haben, das ist ja auch ganz wichtig, einfach abends heimkommen, die Blätter hängen runter, schnell, erste Hilfe. So, das hat sie voll im Griff und ist für mich unheimlich wichtig, dass sie das im Griff hat und den Rest mache ich und wie gesagt, alles andere wäre unnormal.
Also er ist vorzeigbar.
Er ist vorzeigbar, aber ich werde ihn auch in der Sendung, ich hatte mehrere Anfragen, meine sogenannte Home Story zu machen, die will ich eigentlich nicht, weil privat will ich meine Ruhe haben, aber er ist vorzeigbar, würde ich mal sagen, im Hochsommer so bei uns dann, wenn man auf der Terrasse sitzt, da macht es schon Spaß, Kübelpflanzen habe ich jede Menge oder haben wir jede Menge, Zitrus, Oliven und keine Holländer mehr, aber wunderschöne Zitrus, wunderschöne Oliven, englische Rosen im Topf von David Austin und ja, das macht dann schon Spaß.
Also können Sie entspannen dort?
Absolut entspannt nicht daheim und das Gute ist ja ein bisschen von der Firma wegzuwohnen. Ja. Das heißt, man ist so viel im Geschäft. Wenn man dann daheim ist, dann ist man tatsächlich daheim und kann auch mal abschalten.
Ja. Und die Füße auf den Tisch legen.
Genau, das nicht gerade, aber genau, so geistig schön.
Ja, es gibt ja so einen Spruch, der heißt, ohne Moos nichts los. Und das möchte ich jetzt mal auf die Gartensaison beziehen. Denn keine Blumenpracht bei viel Moos im Garten. Welchen Tipp kann man denn den Hobbygärtnern dafür geben, dass sie von dem Moos befreit werden?
Ja gut, ich denke, das Moos ist ja, das Hauptproblem ist Moos im Rasen. Übrigens, ja. Es gibt ja die 10 wichtigsten Gartenfragen. Ich habe in meinem Leben ein paar 8000 Fragen beantwortet, bin ja auch abendelang am Telefon gesessen, habe Hörerfragen und Zuschauerfragen beantwortet. Moos im Rasen, Moos, muss man sagen, hasst, wenn wir es andersrum machen, Moos hasst Kalk. Also muss man sagen, Moos liebt sauren Boden. Das heißt, wir müssen unseren Rasen kalken. Moos hasst Nährstoffe. Das heißt, im Umkehrschluss, wir müssen unseren Rasen regelmäßig düngen. Weil oft kriegt man auf die Frage, bei Hobbygärtnern, wann haben sie denn zum letzten Mal gedüngt? Was? Gedüngt? Ach, das muss man auch. So. Also, und Moos hasst natürlich Sonne. Das heißt, wir müssen natürlich den Rasen irgendwo mit ein paar Stunden Sonne haben. Der Rasen im Vollschatten, auch wenn wir Schattenrasen kaufen. Das klappt nie. Das heißt also ganz klar, Vertikutieren gehört noch dazu. Ja. Im Frühjahr, das Verfilzte unten raus. Also wer vertikutiert, wer vernünftig düngt, regelmäßig mäht und guckt, dass ab und zu mal alle 2-3 Jahre eine Portion Kalk drauf kommt, der wird merken, wie das Moos plötzlich fast von allein verschwindet, weil, wie gesagt, das Moos,
das ist übel.
Das nimmt nämlich genau die Pflegearbeiten übel. Und wichtig ist halt, man darf den Rasen auch nicht 15, 20 Zentimeter hoch werden lassen. Den muss man im Frühjahr, wenn er jetzt irgendwann kommt, wir ihn gedüngt haben, dann muss man den am Anfang sogar 2-mal die Woche mähen. Wer einen Zierrasen will, ne, muss den mindestens 1-mal die Woche mähen. Wer den zu lang werden lässt, dann verzweigt sich das Gras nicht so gut, dann gibt es Lücken und in die Lücken geht wieder das Moos rein. Also das heißt, wir müssen einfach ein bisschen arbeiten. Wer das Moos bekämpfen will, muss arbeiten. Von nichts geht nichts. Und bitte, ich sage es mal so, Finger weg von der ganzen Chemie. Das brauchen wir in der Regel gar nicht. Eisen-2-Sulfat und wie das ganze Zeug alles heißt. Ja. Das löst nämlich das Problem auch nicht. Es ist so, wir sind hier im Gesundfunk, aber nicht jede Tablette löst auch gleich das Problem, sondern wir müssen vielleicht auch unser Verhalten ändern. Und so ist es beim Rasen genauso. Einfach den richtig behandeln und dann brauchen wir auch keine Chemie.
Also, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Merken Sie es gut, wenn Sie nach Hause kommen, vielleicht gleich mal anfangen, den Rasen zu beackern. Und dann haben Sie Freude und können sich an den Herrn Kugel mit seinem Tipp dran erinnern. Wenn Sie zu Besuch gehen, Herr Kugel, bringen Sie auch Blumen mit?
Ja, kann ich sagen. Letzte Woche waren wir
bei Nachbarn. Welche?
Ah, da haben wir einen bunten Frühlingsstrauß gebracht. Den Nachbarn waren wir eingeladen, weil wir uns um die Nachbarskatze ab und zu kümmern. Und da haben wir natürlich einen Sträuße mitgebracht. Da waren Tulpenhyazinthen drin und ein paar so kleine Kaminfegerle, ja, und ein bisschen Blattgrün. Richtig schöner bunter Frühlingsstrauß. Das gehört sich so. Mache ich eigentlich immer.
Jetzt, uns hört ja keiner zu, aber mal die Frage an Sie. Kriegt Ihre Frau auch mal einen Blumenstrauß von Ihnen?
Ja, die kriegt ab und zu auch einen. Aber, das sage ich jetzt mal, vielleicht ein bisschen zu selten, deshalb, das war eine gute Frage, sollte jeder sich vielleicht auch zu Hause mal überlegen, man könnte auch öfter mal Blumen schenken. Und da mache ich mir jetzt einen Knopf ins Ohr das war eine tolle Frage, danke.
Ja, bitte. Na gut, dann machen wir jetzt auch tolle Musik.
Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Tja, meine Damen und Herren, wir gehen in die nächste Runde. Viel Zeit haben wir heute nicht mehr. Der Herr Kugel ist bei uns zu Gast, Direktor vom Blühbar in Ludwigsburg. Jetzt haben wir vieles über das blühende Barock schon gehört und was dieses Jahr in der Saison alles ansteht. Jetzt kommen wir doch mal zu dem Sportsmann Kugel. Auch da liest man ja sehr viel. Welche Sportarten treiben Sie denn?
Na gut, eine meiner Lieblingssportarten ist nach wie vor Skifahren. Das kann ich aber nur 10, 12 Tage im Jahr machen. Der Schnee ist leider zu weit weg. Dann spiele ich noch ein bisschen Tennis. Das wird weniger, weil ich kleine Rückenprobleme habe seit ein paar Jahren, die ich durch wirklich gezieltes Training auch, durch Physiotherapie und so wirklich behandeln lasse. Aber da ist das Tennis ein bisschen ungut. So ist mein Hauptsport Laufen. Ich laufe seit ich eigentlich 2008 New York Marathon gemacht habe, also vor nicht ganz 7 Jahren, da habe ich so um die Zeit herum angefangen, vor 8 Jahren richtig intensiver zu laufen. Und das ist mein Sport.
Kann es sein, dass ich Sie auch schon mal bei dem Silvesterlauf in Bietigheim gesehen habe?
Ja, da war ich schon 12 Mal dabei, glaube ich. Da habe ich schon immer mitgemacht eigentlich. Die letzten Jahre Ludwigsburg mache ich. Und dann ja, habe ich New York Marathon, Berlin Marathon, Dresden Marathon, Halbmarathons, Gerlingen, Stuttgart, egal. Also sagen wir, ich habe schon ein bisschen was gemacht. Aber für mich einfach in einem tollen Team, AR Sport in Asperg. Wir sind ein tolles Laufteam, tolle Menschen aller Altersklassen von 20 bis, ich bin einer der Älteren mit 56, macht einfach Spaß. Ich habe jetzt ein paar schwierige Wochen hinter mir, mein Ischias hat mir ein bisschen zu schaffen gemacht. Ja. Und jetzt habe ich diese Woche wieder intensiv angefangen mit dem Training. Übrigens hier in Bietigheim sind wir jeden Dienstagabend auf der Bahn von 7 bis 8 unten im Ellental. Ja. Machen wir Bahntraining, das ist so eine Herausforderung schon auch für den Kopf, zu sagen, immer im Kreis rum und ein bisschen auf Zeit auch zu laufen, ein bisschen sich zu konzentrieren und ein bisschen auch zu quälen. Ja. Das macht aber Spaß, wenn man dann am Ende sieht, dass man
was erreicht hat.
Dass man was erreicht hat und macht auch die Birne, den Kopf wirklich frei, nach so einem Arbeitstag wirklich dann mal ein bisschen an seine Grenzen zu gehen und das macht echt Spaß und ich könnte nicht ohne leben.
Welcher Lauf steht denn an, dass Sie da wieder mit dem Training beginnen werden?
Ja, jetzt steht am, das muss ich gucken, am 12. April steht Bleidelsheim an. Mhm. Da werde ich dieses Jahr nicht den 10er machen, sondern nur den 5-Kilometer-Lauf. Mhm. Da ist, dann steht Stuttgart-Halbmarathon an. Und dann habe ich dieses Jahr ein ganz, ganz großes Ziel. Deshalb tue ich momentan ganz langsam. Ich habe keine Hektik. Am 18. Oktober ist Mallorca-Marathon.
Ah ja.
Und da gehen wir mit einer Gruppe von wahrscheinlich 15, 20 Leuten vom AR-Sport Aschberg gehen wir rüber und machen dann den Mallorca-Marathon. Das wird dann schon, die 12 Wochen vorher wird es richtig ernst und da muss es dann 5 bis 6 Mal die Woche sein. Das wird dann richtig
Sport. Wird schon hart.
Das wird schon hart. Dann schon hart, aber das Saisonziel, deshalb muss man jetzt auch im März noch nicht unruhig sein, wenn man nicht top in Form ist. Man kann auch mit über Mitte 50 dann nicht mehr 12 Monate im Jahr in Topform sein, sondern muss auch ein bisschen langsam tun, mal seinem Körper, wenn er einem sagt,
Ruhepause
gehört. Lass mich mal in Ruhe, dann muss man auch in Ruhe lassen. Und trotzdem, ich habe mal gutes Kilo zugenommen, das geht aber, das kriege ich ja wieder weg.
Jetzt habe ich in der letzten Zeit gelesen, Patenschaft für Basketballnachwuchs. Hm. Das ist ja, glaube ich, das neueste Projekt, was auch Sie sehr stark unterstützen.
Ja, ich bin ein glühender Fan der MHP-Riesen in Ludwigsburg. Wir haben hier ja Bietigheim, haben wir die tollen Handballer, die Eishockeyspieler. Ich bin halt Fan der MHP-Riesen in Ludwigsburg und unser Club macht eine ganz, ganz großartige Jugendarbeit. Es gibt eine Akademie, Porsche Basketball Akademie. Es gibt ein Internat, wo junge Leute aus ganz Baden-Württemberg auch Spitzenförderung kriegen. Mhm. Und da haben wir jetzt mit dem Club zusammen so ein Projekt Assist heißt es, um junge Leute zu fördern, ins Leben gerufen. Und ich gebe da nur, sagen wir mal, mein Kopf her, weil der Club meinte, es würde was nützen, wenn ich es machen würde.
Zugpferd,
ja, ich habe es gemacht, lieben gern. Übrigens in der MHP-Arena gegen Alba Berlin vor 4.500 Menschen das Mikro dann in der Hand zu haben, unten auf der Fläche zu stehen. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, hochzugucken. Menschen, die einem alle zuhören, die sich begeistern lassen von der tollen Sache. Das hat mir riesen Spaß gemacht und wir haben 53.000 Euro für die Jugendarbeit eingesammelt.
Super.
53.000. Ja. Wir sind noch dabei, das weiterzumachen. Und es geht einfach darum, jungen Leuten, die vielleicht von ihrem Elternhaus nicht so gesegnet sind mit Geld, zum Beispiel den Aufenthalt in einem Sportinternat zu ermöglichen, zu sagen, die kriegen, das kostet zum Beispiel 7.200 Euro im Jahr, so zu sagen, der kriegt eine Patenschaft, der kriegt ein Stipendium oder ein halbes oder ein ganzes. Ja. Ja, einfach junge Leute, die sollen nicht, es soll nicht daran scheitern, dass sich die Eltern sich das nicht leisten können. Ja. Einfach Sport zu machen und mein Traum, den habe ich formuliert in der MHP-Arena, mein Traum ist, dass in 3-4 Jahren mal einer dieser jungen Leute, die wir ja schon haben, in der Starting Five beim Basketball spielen 5, nicht 7 wie beim Handball, in der Starting 5 steht. Und wir sind bei den 16-Jährigen, bei den Jungs mit 16 und bei den Jungs mit 18 sind wir in Deutschland in den letzten 4, seit einer Woche sind beide in den letzten 4 Mannschaften in ganz Deutschland mit der Nachwuchsarbeit.
Ja, toll.
Es macht einen Riesenspaß, die Jungs zu sehen und da bin ich gern dabei, da ist mein Herzblut dabei.
Na also, spielen Sie sich selber auch?
Ja, ich habe ja Handball gespielt früher. Ich meine, meine Nase, die Zuhörer können es leider nicht sehen, die ist ein bisschen krumm, weil die hat Damals, ich habe in Calw im Schwarzwald Handball gespielt, Oberliga, und im württembergischen Handballpokal in der Ludwigsburger Rundsporthalle ist das Näschen einmal gebrochen und ein paar Monate später nochmal. Aber ich habe das Handball, sage ich mal, ich werde vielleicht anecken, aber ist mir ein bisschen zu brutal geworden, zu körperlich. Ja. Deshalb bin ich fürs Basketball einfach zu begeistern seit 5-6 Jahren, und obwohl auch beim Basketball geht es ganz schön zur Sache, also so ganz körperlos, wie es immer heißt, ist es auch nicht. Aber jeder hat seine Vorlieben, und ich finde einfach, dass Sport ist was Schönes, und jeder soll sich seinen Lieblingssport raussuchen. Meiner ist momentan Basketball, und spielen kann ich es wirklich nicht. Und wer mal an der Linie stand, wo dieser kleine winzige Korb ist, und man versucht, diesen Ball da reinzutreffen, und dann über die Jungs lacht, die man nicht treffen, der muss einfach demütig sein, weil ich habe, glaube von 10 Stück eingetroffen. Aber so ist es halt.
Naja, trainieren, dann Platz auch. Gut, jetzt machen wir noch eine Musik und dann noch eine Schlussrunde. Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg. Ja, meine Damen und Herren, wir beschäftigen uns schon seit fast 2 Stunden im Gespräch mit Herrn Volker Kugel vom Blühbar in Ludwigsburg und kommen jetzt zu unserer Schlussrunde. Herr Kugel, welche Ideen und Vorstellungen haben Sie denn für die Zukunft? Ich gebe nur mal ein Stichwort, Gartenschau Ludwigsburg.
Ja, das ist ein tolles Stichwort, was unser Oberbürgermeister auch, ja, ich finde es mutig, in den Mund nimmt. Ich denke, die Kommunalpolitik hat auch schon angefangen zu reagieren. Ich denke mal, ich bin ja kein Politiker, sondern Blühbardirektor. Jetzt muss einfach mal die Kommunalpolitik auch sagen, jawohl, wir wollen die Landesgartenschau, die einfach ein tolles Instrument ist, um Städte nach vorne zu bringen. Man sieht es, oder man hat es gesehen in Schwäbisch Gmünd.
Ja.
Man macht ja nichts Wahnsinniges, sondern man macht einfach etwas auf ein Ziel hin, auf ein Jahr hin, um es fertig zu machen. Das ist zum Beispiel, was die Berliner im Flughafen nicht hinkriegen oder gekriegt haben. Das haben die Gmünder dann mit ihrem Tunnel, ehrlich gesagt, auf den zweiten Anlauf hinbekommen. Tunnel fertig.
Ja.
Die ganze Gartenschau drum, so Industriebrachen aufgelöst. Einfach ein Meilenstein in der Stadtentwicklung. Und das könnte in Ludwigsburg auch sein. Das wird auch erst nach 2025 sein. Also das, ich denke mal, da brauchen wir noch, wenn man nur Bietigheim anguckt, 1989, habe ich angefangen bei der Landesgartenschau. Allerdings nicht in Bietigheim, da war ich Gast. Damals kenne ich mich Oberbürgermeister List, Bürgermeister Leibrand, Himmelsbach, da kann ich mich noch groß dran erinnern, es war eine tolle Schau, immer da unten im Schuppen da im Illental, da gab es immer Viertel, es war Weltklasse, es war diese Phänomena-Schau, es war eine großartige Gartenschau. Übrigens, die Gartenschau Bietigheim hatte Rekordbesuch damals, das blühende Barock 1989, damals für viele Jahre Rekordbesuch, also das ergänzt sich auch. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, Gartenschau Ludwigsburg, großes Projekt, und schauen wir mal, dass wir dieses Jahr oder nächstes Jahr das Ganze auch nach vorne bringen.
Ja.
Und wie gesagt, erstmal muss die Kommunalpolitik sagen, wir wollen es.
Unser
Oberbürgermeister, denke ich mal, der hat bewiesen, dass er Dinge nach vorne bringen kann.
Ja.
Unsere Verwaltung ist toll, und das wäre schon eine Option, wo ich sagen würde, da würde ich dann auch als Rentner gern wieder hinkommen und diese Gartenschau dann oft besuchen, weil bis dahin bin ich Rentner.
Ja, na gut, also dann haben Sie ja vielleicht selber jetzt noch kurzfristig andere Ideen und Vorstellungen für die Zukunft, oder?
Ja, wir haben im blühenden Barock ganz, ganz viel vor. Uns geht die Arbeit nicht aus. Wir haben ein Projekt im Köcher. Wir wollen unsere Vogelhaltung, diese Vögel, das ist ja ein herzogliches Thema. Die Herzöge haben ja früher immer Tiere gehalten, um zu imponieren.
Ja, ja.
Wir wollen die Tierhaltung auch nicht ausbauen. Wir wollen einfach den Tieren, die wir haben, speziell den Vögeln, also noch bessere Bedingungen geben. Da haben wir ein großes Projekt vor. Am Rand der Freiflugvoliere, um das einfach neu zu machen. Dann gibt es so eine Situation im Märchengarten, dieses Aktionshaus, alle kennen es, wo man so reinsitzt und da wird es so orange, wenn die Sonne durchscheint, und da sind die Scherenschnittfilme von der Lotte Reinecker. Das könnte man auch noch viel, 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 viel besser machen. Das sind zum Beispiel so zwei Punkte, wo man sagen muss, die müssen wir unbedingt angehen, auch baulich die nächsten Jahre. Und wir müssen ja immer langsam tun, weil wir haben beschränkte Möglichkeiten. Also bei uns wachsen die Tomaten nicht in den Himmel. Und dann haben wir im Märchengarten noch ein paar Sachen vor. Das Däumelinchenhaus, da haben wir noch Platz für ein zweites Märchen. Man darf nicht vergessen, 2019 wird der Märchengarten 60 Jahre alt. naja, für mich ganz einfach zu merken, weil mein Geburtsjahr ist genauso wie für Märchengarten das Geburtsjahr 1959. Also auch da lassen wir uns Überraschungen einfallen. Ja. Und keine Angst, uns wird es nicht langweilig. Wir geben eigentlich immer Vollgas und mit vollem Engagement die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir geben alles für unsere Gäste, und dass die sich bei uns wohlfühlen.
Ja, das glaube ich auch, auf dem Zuspruch kann man es ja sehen. Ja, jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Idee, die ich Ihnen einfach mal so sage. Vielleicht wird ja was draus, oder Sie sagen, nee, also das ist nichts. Ich habe mir mal so vorgestellt, wie wäre es denn zum Abschluss einer Blühbar-Saison einen Blumenball zu machen?
Ja, die Idee ist gut. Wir haben allerdings ein kleines Problem, dass wir eine Räumlichkeit suchen dafür. Also die Frage ist, wo wir das tun. Weil halt das Schloss zwar tolle Räumlichkeiten hat, die aber oftmals nicht tanzgeeignet sind, ja, weil die Decken dann anfangen zu vibrieren. Man darf zum Beispiel in diesen tollen Sälen, Ahnengalerie und Bildergalerie, darf man nicht tanzen, weil sonst drunter die Bilder von der Wand fallen.
Schon klar.
Grundsätzlich ist das eine gute Idee. Bälle habe ich gelernt. Ich selber bin tanzmäßig ziemlich unentwickelt. Ja. Bälle sind wieder schwer im Kommen, auch bei den Jungen. Also Bälle sind gar nicht so altmodisch, wie man denkt, sondern
so ist es, ja,
ganz, ganz heißer Trend. Also auch die Jungen gehen wieder in die Tanzstunde, die 18-, 19-Jährigen, und gehen da schön im Wiegeschritt. Also die Idee ist gut, nur da müssen wir natürlich noch an der Location arbeiten, dass sie auch so einen Bezug zum blühenden Barock hat. Und
Parkcafé wäre zum Beispiel eine Idee.
Ja, das Parkcafé ist ein bisschen zu klein, aber da, also es ist eine tolle Idee, und an der arbeiten wir. Ich habe ein, zwei Dinge vielleicht in der Hinterhand. Wir haben es ja wie das ganze Interview nicht abgesprochen. Also deshalb, da müssen wir dran arbeiten, weil die Idee wirklich gut ist. Schauen wir mal, ob uns was einfällt dazu.
Vielleicht verwirklicht ja die ganze Geschichte. Ja, Herr Kugel, wir sind am Ende. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit, wie gesagt, genommen haben. Ich wünsche Ihnen ja eigentlich nur schönes Wetter für die Saison im Blühbar. Viele Besucher. Ganz klar, dass die sich dann auch gerne an die schönen Stunden in Ludwigsburg erinnern. Ihnen, wie gesagt, vielen Dank. Bleiben Sie uns gesund und immer ein guter Gartentippgeber. Und alles Gute. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder oder wir sehen uns mal im Schloss. Vielen Dank.
Mir hat es einen riesen Spaß gemacht heute Abend. Und jederzeit gern mal wieder. Und wie gesagt, der Gesundfunk, ich finde es sowieso eine tolle Idee. Und für alle, die mal so einen kurzen unfreiwilligen Aufenthalt im Krankenhaus haben, finde ich es einfach eine sensationelle Sache, und das macht einfach weiter so. Und vielleicht lobe ich euch jetzt einfach mal, weil vielleicht kriegt man auch zu selten Lob als Gesundfunk. Also ich finde es genial und komme gern wieder, wenn ich was tun kann für euch.
Jederzeit herzlich willkommen und vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause und eine gute Saison dann im Blühbar.